zu einer weiteren Folge unserer Serie Vinocast Tipps für Winzer. Ich begrüße meinen Kollegen Dr. Jürgen Oberhofer und es geht in unserer Sendung heute um die Kostensteigerung. Hallo Jürgen.
Auch von mir ein herzliches Hallo.
Wir haben ja im letzten Jahr erhebliche Kostensteigerungen festgestellt, die hat sicher jeder am eigenen Leib verspürt. Wie ist denn das im Weinbau? Welche Entwicklungen gibt es da?
Es gibt eine offizielle Quelle, das ist der Preisindex für landwirtschaftliche Produktionsmittel, den der Statistische Bundesamt herausgibt. Der ist im letzten Jahr um gut 27% gestiegen. Der trifft die Situation im Weinbau jedoch nur bedingt, weil hier Düngemittel eine sehr große Rolle spielen. Und es ist allgemein bekannt, dass Weinbau und Düngemittel nicht der elementare wirtschaftliche Zusammenhang ist. Deswegen haben wir eine Kalkulation hier vorgenommen und sind bei der Traubenproduktion auf eine Kostensteigerung gekommen von 18,4% innerhalb eines Jahres.
Das war ja, davor hatten wir gefühlt, wir machen das ja immer mit den, wie teuer ist der Wein, über die Jahre davor hatten wir ja eine lange Phase eigentlich mit sehr moderaten Steigerungen, oder?
Ja, es war viele Jahre, hatten wir ja bei vielen Vorleistungsprodukten wie Flasche, Kartonage und dergleichen mehr kaum Preissteigerungen. Das hat sich jetzt grundsätzlich geändert. Positiv ist natürlich auch, dass die Weinpreise gestiegen sind. Auch hier gibt das Statistische Bundesamt einen Index heraus mit 7,6% Preissteigerung. Das deckt sich auch relativ gut mit anderer Erhebungsquelle. Aber roundabout liegt die Kostensteigerung um rund 10% höher als die Preissteigerung.
Und das können ja auch viele nicht weitergeben an die Kunden.
Ja gut, wir haben ja momentan die Situation, sind in der Realeinkommen bei den Verbrauchern Lebensmittel insgesamt um 20% gestiegen. Irgendwo müssen die Leute sparen und Wein ist ein Produkt, an dem potenziell gespart werden kann.
Okay. Eins hat sich ja auch verändert jetzt, die Absenkung der Vorsteuerpauschale. Das klingt ja zunächst mal ganz harmlos.
Ja, die Umsatzsteuerpauschalierung hat sich ja prinzipiell geändert. Betriebe über 600.000 Euro Nettoumsatz sind ja komplett aus der Pauschalierung herausgefallen. Für die anderen Betriebe unter 600.000 Euro Nettoumsatz wurde ja die Pauschale zweimal gesenkt, 22 und 23 in der Summe der zwei Jahre um 1,7%. Das klingt gar nicht so viel. Das wirkt sich aber mit dem Faktor 4 auf den Gewinn aus, weil ich für 1 Euro Gewinn zu machen, 4 Euro Umsatz brauche und deswegen brauche ich für 1 Euro Gewinn diese vierfache Faktor an Mehrwertsteuerverlust und das macht bei einem Betrieb, der vorher 100.000 Euro Gewinn hatte, sinkt der Gewinn allein aufgrund der Absenkung der Umsatzsteuerpauschalierung um 6,8%, also sprich um 6.800 Euro, wenn alles andere gleich geblieben wäre, also ohne jegliche Kostensteigerung, nur wegen der Umsatzsteuergeschichte haben wir einen Gewinnrückgang von 6,8%. In den Betrieben in den letzten beiden Jahren.
Wenn ich pauschaliere.
Wenn ich pauschaliere und bei den Betrieben, die aus der Pauschalierung herausgefallen sind, ist die Rechnung nicht ganz so eindeutig. Da hängt es von der Investitionssumme ab. Aber die Größenordnung ist ähnlich. Das läuft mehr oder minder aufs Gleiche raus. Keine wesentlichen Unterschiede.
Also haben wir die Gewinne gehen zurück. Kann man das so sagen, so allgemein? Ist das... unterscheiden sich da die Weinbaugebiete? Wie ist die Situation?
Also ich gehe absolut in dem aktuellen Jahr und von rückläufigen Gewinnen aus. Wir kommen aber aus einer sehr starken Position für reale Statistik über 20 Jahre über die Entwicklung der Gewinne der Weinbaubetriebe in Deutschland. Und wenn man da einfach mal vergleicht, in Württemberg hat sich ja in den letzten 20 Jahren gar nichts getan. Da sind gewisse Schwankungen, aber keine Tendenz drin. Und hier in der Pfalz hatten wir im Durchschnitt der letzten 20 Jahre eine Gewinnsteigerung von knapp 5%. Also wir müssen wirklich sehr froh sein, Pfalz und Rheinhessen auch, dass wir sehr gestärkt in diese jetzt kommende wirtschaftliche schwierige Situation reingehen. Andere Anbaugebiete, ich nehme auch Baden und Franken dazu, da hat ja vorher schon die Küche gebrannt und da wird es natürlich jetzt ganz, ganz heiß.
Ich frage mal, warum brennt die Küche bei uns weniger?
Weil einfach die Anpassung größer war. Bei uns waren um das Jahr 2000 enorm wirtschaftliche Probleme. Damals hat bei uns ein starker Strukturwandel stattgefunden. Ich habe viele Beziehungen, insbesondere zu Württemberg, und da hat man lange geglaubt, dass man mit 3, 5, 6 Hektar Trauerzeugung in der Genossenschaft eine Überlebenschance hat. Die Betriebe sind da viel, viel zu langsam gewachsen, haben sich umstrukturiert. wie auch die Flurbereinigung bei uns war da auch ein wesentlicher Beitrag. Bei uns sind Betriebsstrukturen entstanden mit einer Schlagkraft, wie sie noch meine Beginn meiner Dienstzeit hier unvorstellbar gewesen wären.
Ja, das stimmt. Ist denn weiter betriebliches Wachstum, also ich sag mal, oder Wachstum, mehr Fläche, ist das weiter die Lösung Nummer eins?
Ja, Bernhard, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das war eigentlich im Weinbau bei uns die Rettung der letzten 20 Jahre und der Landwirtschaft schon immer wachsen oder weichen. Der Spruch hat schon immer gegolten. Das war eigentlich schon immer die Lösung der Probleme der Landwirtschaft und des Weinbaus. Jetzt ist so, dass wir, ich habe mal Kalkulationen gemacht, ich habe viel größere Kursstorregänge, wenn ich wachse von 5 auf 20 Hektar, wie wenn ich dann weiter wachse von 20 auf 60 Hektar. Also die Sprünge der großen Kosteneinsparung haben die Masse der Betriebe bei uns hinter uns. Von dem her wird das allein nicht zur Lösung des Problems beitragen. Nichtsdestotrotz werden die Betriebe trotzdem weiter wachsen, weil jetzt, wo die wirtschaftliche Situation schwieriger wird, jedes Prozent Kosteneinsparung doch nochmal nötig ist mitzunehmen.
Wie ist das mit Pachtpreisen? Sind die da auch zu berücksichtigen? Formuliert das mal neutral.
Pachtpreise ist natürlich ein sehr, sehr heißes Thema und der Markt regelt das. Ich bin da mittlerweile auch aufgrund meiner langjährigen Erfahrung sehr entspannt. Ich verfolge das gern so im Internet, die Pachtpreise. Wenn ich 20 Jahre zurückdenke, da wurden Württembergpreise bezahlt, die waren jenseits von gut und böse. Ich habe gerade die Woche in der Nord gelesen in Württemberg, 3 Jahre pachtfrei die erste. Nicht für Neuanlage, sondern das erste 3 Ertragsjahre, dass überhaupt jemand die Anlage übernimmt. Also der Markt regelt das schon und die Preise werden sich entwickeln, wie sie sich entwickeln. Da nimmt keiner drauf Einfluss. Der Markt regelt das. Da bin ich sehr optimistisch.
Okay, gut. So kann man es auch sagen. Welche Möglichkeiten habe ich denn noch, dass ich anpasse?
Ja, also es gibt natürlich viele Möglichkeiten im Detail, aber der große Wurf wird uns nur durch eins möglich sein, nochmal eine deutliche Kostensteigerung, und das ist der Minimalschnitt. Und da lassen mich vielleicht erstmal kurz zum Thema Löhne kommen. Jeder spricht ja momentan über die Kostensteigerung auf der Vorleistungsseite, wie Materialien, Flasche als Beispiel. Wenn man sich die Weltmarktpreise für alle Rohstoffe anschaut, Eisenstickel waren ja auch so ein Thema oder sind ein Thema. Wenn man sich Metall-Weltmarktpreise anschaut, die sind alle die Kurve relativ gleich. Sie können sie vergleichen mit den Dieselpreisen an der Tankstelle. Da hat man ja auch mal 2,20 zwischendurch, liegen jetzt irgendwo bei 1,55, 1,60. Wir sind weit über dem Höhepunkt hinüber und so sehen die Kurve nahezu für alle Rohstoffe aus. Deswegen bin ich für die weitere Preissteigerung auf der Vorleistungsseite für Materialien, bin ich sehr optimistisch, dass wir da den Höhepunkt überschritten haben. Das dauert jetzt länger, bis es ankommt. Da sind noch sicherlich von verschiedenen Seiten ein paar Mitnahmeeffekte. Aber das wird irgendwann auch wieder unter in der Praxis ankommen, wie es im Diesel ja schon passiert ist. So wird es auch bei anderen Dingen passieren. Ich bin auch optimistisch, dass Flaschenpreise wieder sinken werden, weil die Rohstoffpreise deutlich sinken, wenn nichts Wesentliches auch Unerwartetes auf der Welt passiert. Aber bei einem werden wir dauerhaften Kostensteigerungen haben, und das sind die Löhne. Wir haben ja die Mindestlöhnerhöhung jetzt gehabt auf 12 Euro, wobei die 12 Euro nur die halbe Miete sind. Es kommt ja nochmal die Lohnnebenkosten hinzu. Dann liege ich bei 14,40, wenn ich die Lohnnebenkosten dazu rechne. Und wenn ich dann noch irgendwelche Verlustseite, Boni und dergleichen, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, denen die Aushilfskräfte zugegeben wird, dann bin ich schon schnell bei 16, 17 Euro die Stunde für Aushilfskräfte. Und wenn ich dann uns vergleiche mit Südafrika, da habe ich zum Beispiel jetzt gerade einen Bericht gelesen, die haben einen Mindestlohn im Weinbau von 1,50 Euro. Also wir liegen gut beim Zehnfache. Und das wird ein Problem sein, das uns dauerhaft verfolgt.
Also da haben wir die größten Kostensteigerung, die auch bleibt.
Und vor allen Dingen die nachhaltigste. Wenn ich das gerade mal vergleiche mit Südafrika, mit Hallstickel in Südafrika bei uns, ich bin jetzt nicht der Experte
für Metall. Aber es war doch immer gleich auf den Exkursionen eigentlich. Das Material war doch mehr oder minder, egal wo wir waren.
Ist ein Weltmarktpreis, die Transport von die Leute, wo es transportieren, sind da unten ein bisschen billiger oder sowas. Das sind homöopathische Unterschiede im Endeffekt, aber der Weltmarktpreis für den Stahl ist der identische. Aber die Löhne sind der große Faktor, der deutlich unterschiedlich ist. Und wenn man auch die politische Absicht in Deutschland verfolgt, wo sich die Löhne, insbesondere die Mindestlöhne, hin entwickeln sollen, wird das ein Thema werden, das uns dauerhaft und sehr nachhaltig auf der Kostenseite beschäftigen wird.
Wie viele Stunden haben wir jetzt so für unseren typischen Weinbau, wie wir ihn bisher favorisiert haben.
Und da kommst du zum sehr interessanten Thema, also unseren Weinbau, so wie wir ihn kennen. Die Halbbogenerziehung oder Flachboge schenkt sich dann mit viel Arbeitswirtschaft. Da haben wir je nach Betrieb so zwischen 180 und 220 Stunden. Hängt ein bisschen von ab, von Schlaggröße, Zeilenlänge, ob Flurbereinigung, ja, nein und so weiter, Mechanisierung des Betriebs. Aber trotz alledem, wir liegen so roundabout irgendwo rund um die 200 Stunden. Und die einzigste Möglichkeit, um da drastisch so runterzukommen, ist für mich der Minimalschnitt, weil die bestehende Anlage eigentlich die Mechanisierung, die technischen Fortschritte weitgehend ausgereizt sind. Wir haben da zum Beispiel einen Riesensprung gehabt durch den Traubevollender.
Ja, das wollte ich gerade sagen, das war doch eigentlich das Letzte, die ja. echte Revolution ja. in den Stunden war ja der Vollernter, der dann ja auch relativ lange brauchte, bis er Fuß fasste.
Ja, aber so große Sprünge werden wir keine mehr erleben. Ich würde sicherlich immer wieder weitergehen, unsere Industrie ist erfinderisch, aber die großen Sprünge sind für mich in der Normalanlage an arbeitswirtschaftliche Einsparungen vorbei.
Und warum haben wir dann doch eher, meine Beobachtung überhaupt richtig, eher ein langsames Wachstum, was den Minimalschnitt angeht?
Der Minimalschnitt wächst sehr langsam, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann jetzt eine Dynamik gibt. Das ist ja sehr häufig bei solchen neuen Innovationswellen. Das kann man in der Literatur verfolgen, dass sich neue Innovationen langsam erst ausbreiten und dann plötzlich, wenn das Pendel quasi umschwingt, wenn der Ball ins Rolle kommt, dass es dann relativ schnell geht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir genau vor der Situation jetzt stehen, dass wir jetzt eine relativ schnelle Umstellung hin auf Minimalschnitt bekommen. Nochmal, wir haben es noch nicht gesagt, glaube ich, in dem Zusammenhang, beim Minimalschnitt, da liegt man bei 40 bis 50 Stunden pro Hektar. Also bei 25% der Arbeitszeit. Ich habe eine Kosteneinsparung dann von roundabout 3.000 Euro pro Hektar. Und wenn ich Weine sehe im Lebensmitteleinzelhandel, die unter 2 Euro vermarktet werden, der Marktanteil in Deutschland für Weine unter 2 Euro, inklusive Importweine, liegt über 30%. Rhein-Hesse verkauft 45% seiner Weine unter 2 Euro im Lebensmitteleinzelhandel. Diese Schiene müssen wir uns entweder verabschieden oder wir müssen sie deutlich kostengünstiger.
Wenn wir uns davon verabschieden würden, würden wir auch Verlust von Rebfläche in Kauf nehmen müssen.
Wenn wir uns verabschieden würden, würde im Klartext natürlich auch heißen, dass Pfalz und Rhein-Hesse jeder mindestens 5.000 Hektar Rebfläche roden müsste, weil es zeigen jetzt gerade die Zahlen, die die Kollegen aus Geisenheim die Woche veröffentlicht haben. Wir haben jetzt momentan eine Verschiebung deutlich zu Importweine am Markt wieder. Das erste Mal wieder zeitlang und dafür gibt es nur einen Grund, dass die günstiger Angebote werden. Also der Kunde, der momentan beim Discount für unter 2 Euro kauft, wird nicht bereit sein, plötzlich für 4 Euro zu kaufen. Und das nicht aus böse Wille, da gibt es auch genug Leute, die schlichten einfach dafür nachhaltig das Geld nicht haben.
Dann führt daran kein Weg vorbei. Manche haben da auch noch Hemmungen, weil die Mostgewichte etwas niedriger liegen. Wir haben ja immer festgestellt in unseren Reifemessungen, dass ich da 10 Grad tiefer bin. Oder stimmt, ist das so?
Ja gut, Minimalschnitt ist ein anderes System. Man muss aber das wieder konsequent durchführen. Klar, haben unsere Reifemessungen gesehen, aber Minimalschnitt muss ich auch mindestens 8 bis 10 Tage später enden. Dann liegen die Mostgewichte nahezu identisch. Nicht ganz, aber wenn ich bei 8 bis 10 Tagen später ende und das kann ich dadurch machen, weil ich die Reifeverzögerung habe. Ich habe dann auch nie die Botrytis drin bei den lockeren Trauben. Es ist ein späterer Ende möglich, also es ist halt so ein Kardinalfehler. Man macht es wie immer, wenn Riesling geendet werden, wenn alle Riesling geendet, wird alles über den Kamm geschoren. Das geht nicht, dann hat man sich nicht mit dem System beschäftigt, dann hat man das System nicht begriffen. Das ist ganz wichtig, dass man sich mit dem System auseinandersetzt, das System begreift und auch konsequent und richtig umsetzt. Und wenn ich es richtig umsetze, dann liege ich in dem Mostgewicht hier zum Schluss vielleicht 2-3 Grad Yxle niedriger. Und dann muss ich mich fragen, wenn ich jetzt um Wein rede für 1,99 im Discount, ob dann ein Mostgewicht von 80 Grad Yxle oder 77 Grad Yxle, ob das entscheidend ist. Ich glaube, dann bin ich bei dir in der Kellerwirtschaft. Wenn ich in der Kellerwirtschaft mit 77 Grad Yxle alles richtig mache, kann ich einen guten 1,99 Wein erzeugen.
Ja, stimmt. Gibt es noch weitere Anpassungsstrategien, die jetzt sozusagen auf den ersten Blick erkennbar sind?
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, kurzfristig Investitionen zurückzustellen. Wir haben aber in den letzten Jahren schon relativ, was die Statistiken, die ich auswerte, die Buchführungsstatistiken zeigen, relativ geringe Investitionstätigkeit gehabt. Aber in den Betrieben, wo Liquiditätsprobleme da sind, ist es absolut zu empfehlen, momentan natürlich Investitionen zurückzustellen, aber das ist nur eine kurzfristige Lösung. Langfristig, um überlebensfähig zu sein, muss ich weiter investieren können. Aber, ich bleibe bei dem Punkt, langfristig überlebensfähig sein können, das war schon vor der Krise so und das hat die Krise natürlich jetzt verschärft. Ein Teil unserer Betriebe ist nicht überlebensfähig. Und das war schon immer so, das ist kein neues Phänomen. Nur verschärft sich die Situation momentan. Es werden mehr Betriebe im Rahmen des Strukturwandels, in der Regel halt durch den Alterswandel, durch den Generationswechsel, werden einige mehr ausscheiden müssen als geplant. Und da ist es wichtig, dass man die ganze Geschichte positiv angeht. Und da gibt es viele Möglichkeiten, auch wenn ich an die steuerliche Erleichterung bei der Betriebsaufgabe denke, da gibt es viele Möglichkeiten, das positiv zu gestalten. Und was auch positiv ist, dass ich kann jetzt nur vom Durchschnitt der Betriebe sprechen, dass der Durchschnitt der Betriebe eine relativ geringe Fremdkapitalbelastung hat und damit eigentlich ohne Schulden in die Rente gehen kann. Und wenn ich dann die Betriebsaufgabe steuerlich nur positiv gestalte, dann ist da schon auch ein ordentlicher hoher Stand möglich. Ich darf nur nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ich muss das angehen, ich muss gestalten, ich muss mich auch darum kümmern.
Rechtzeitige Weichenstellung.
Genau, das ist es.
Fehlt uns noch was oder haben wir...
Ja, wir könnten uns sicherlich noch sehr lange unterhalten. Ich glaube aber, wir haben das Wesentliche durch. Ich möchte nur noch mal sagen, also ein bisschen was Positives zum Schluss, was Materialien betrifft. Da bin ich eigentlich relativ positiv, dass wir da wieder andere Zeiten sehen werden oder die Höhepunkte überschritten haben schon. Aber Löhne, das ist das Thema, das sich jeder mit beschäftigen muss. Das wird das sein, was uns dauerhaft verfolgt.
Vielen Dank und bis zu unserem nächsten Mal.